Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Doppelgänger Tech Talk.
So geht's Startup.
Zum Digitalduell.
Zu Handelsblatt Disrupt.
OMR Podcast.
Welcome to the world of the media.
Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog.
Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder jemand, der wirklich was zu sagen hat, denn ich spreche mit Gerald Lemke. Er ist der Podcast-Host des Profcast. Irgendwas mit Digital-Podcasts und man hört es am Namen schon, es hat irgendwas mit Hochschulen zu tun und genau so ist es. Gerald Lemke ist eigentlich Professor Dr. Gerald Lemke und er ist Experte für digitale Medien und Kommunikation, aber er ist auch Autor, Hochschuldozent und Leiter des Steinbeis Transferzentrums Digitale Medien und Kommunikation. Und er hat diverse Bücher geschrieben und er veröffentlicht aber auch nebenbei einen Podcast, das schon sehr, sehr lange, also viel länger als Podcasts eigentlich so im Mainstream angekommen sind. Wie es dazu kam und was aus diesem Podcast geworden ist, das erzählt er jetzt am besten selbst. Hier kommt, wie gesagt, Gerald Lemke, der Podcast-Host des Profcast, irgendwas mit Digital-Podcasts.
Startup Insider Daily. Media Talk.
Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Gerald Lemke, dem Podcast-Host von Profcast, irgendwas mit Digital. Hallo Gerald.
Hallo Jan.
Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Vielleicht wir steigen direkt mal ein. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon festgestellt, du hast zwei Podcasts. Wir sprechen heute über den etablierteren, aber trotzdem vielleicht ein, zwei Sätze zu deinem aktuellen neueren, ja?
Ja, gerne. Also der neue heißt KI News Talk, den ich gemeinsam mit dem Christopher Meil mache. Und wir beide uns verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, die vor allem über digitale Medien und neuen Technologien geprägt wurde. Ja, und wir haben eigentlich Anfang des Jahres beschlossen, Mensch, eigentlich müssen wir jetzt mal so einen KI-News-Talk machen. Wir müssen uns einfach mal über den neuen geilen heißen Scheiß der künstlichen Intelligenz unterhalten. Und so ist der entstanden und das ist noch ein sehr junger Podcast, ich glaube mit 12 Ausgaben, glaube ich.
12 Folgen, genau. Ich glaube im September habt ihr den schon begonnen. Ich habe mich geguckt, weil ihr habt ihn vor dem ganzen ChatGPT-Hype begonnen. Das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert.
Ah, danke für den Hinweis, ja.
Ja, genau. Aber dann lass uns mal über den Profcast sprechen. Also den anderen Podcast von dir, den verlinken wir gerne auch, aber wir sprechen über Profcast. Der Name sagt es ja schon ein bisschen, hat was mit deiner Profession zu tun, ne?
Ja, genau. Profcast, also ich bin Professor für digitale Medien an einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg, hier in Mannheim ansässig. Und das heißt, dieses ganze digitale Thema hat mich ja eh schon immer begeistert. Und und dann ist dieser Begriff Profcast irgendwie aus einer Lust-Laune-Dollerei auf dem Bierdeckel entstanden. Ja, und haben gesagt, okay, ich caste halt gerne und dann irgendwie, ja, und dann mit Prof und dann Profcast. Und so kam das eigentlich zustande, ja.
Ich frage meine Gäste hier immer, wie sich ihr Podcast im Laufe der Zeit verändert hat. Ich glaube, bei dir hat das durchaus Relevanz, ne? Der hat sich sehr verändert.
Der hat sich total verändert. Also ich habe vor 7 Jahren gestartet und habe dort im Wesentlichen Radiointerviews und Ähnliches einfach hochgeladen. Ich habe mir dann von den Sendern das okay geholt und bei den meisten Sendern ging das damals so. Heute ist das nicht mehr so einfach. Und und dann habe ich im Grunde genommen so alles, was ich so an Gesprächen mit Journalisten und ähnlichen Medien getan habe, dann eigentlich so hochgeladen, weil ich meinte, das verdient noch eine weitere Reichweite als die des Senders. Mhm. Und zwischendurch habe ich immer ein bisschen was reingemacht, dann habe ich irgendwelche Vorträge gehalten schon lange, habe die dann aufgezeichnet, Tonspur dann hochgeladen, ohne irgendwie zu bearbeiten, kein Jingle, nichts dergleichen. So fing das eigentlich alles an. Kein Mensch hat sich dafür wirklich interessiert.
Der war ja auch lange vor der Zeit, bevor Podcasts so richtig en vogue wurden, ne?
Ja, total, ja. Also es hat sich wirklich kaum einer dafür interessiert. Ich habe eine große Newsletterliste, da habe ich dann immer mal die ein oder andere Folge mal reingelinkt, aber geklickt hat die kaum einer. Tatsächlich hat sich dann so in den Folgejahren habe ich das Format dann halt immer weiterentwickelt. Das klingt jetzt so sehr strategisch, aber das war es überhaupt nicht. Ich habe einfach irgendwie was gemacht, was die Zeit ermöglichte und worauf ich irgendwie so Bock hatte, ganz ganz ehrlich gesagt, ja. Und habe dann aber auch in der dritten Phase dann so in den letzten 3-4 Jahren lernen müssen, irgendwie so geht's jetzt auch nicht mehr weiter. Jetzt musst du da schon dir ein bisschen strategischer überlegen, was du eigentlich willst und welchen Nutzen du überhaupt noch oder eigentlich liefern kannst, ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und in dem Zuge in den letzten Jahren habe ich dann halt auch Umfragen gemacht und habe meine Hörerinnen und Hörer befragt, von denen ich wusste, also gerade meine Newsletter-Leute, die seit vielen, vielen Jahren mir da treu sind und ja, und habe auch öffentliche LinkedIn-Umfragen gemacht und so weiter. Und, was würdet ihr gerne hören zum Thema digital? Was interessiert euch und so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so fruchtbar, dass ich davon heute, also Jahre später, immer noch zehre. Ich gucke heute immer noch nach, was wollen die Leute hören? Und wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, mache ich etwas dazu. Und dann trifft es meistens auch immer einen Teil des Nervs.
Ja, sehr, sehr spannend finde ich. Also diese Nähe zur Zielgruppe, ne, irgendwie zu oder zur Hörerschaft zu wahren. Was würdest du denn sagen, wo bist du heute angekommen mit dem Podcast? Wie würdest du ihn heute beschreiben?
Also, wie würde ich ihn heute beschreiben? Also ich bin ja Norddeutsch und damit sehr, sehr bodenständig. Also trotz jetzt laut Podigy 17.000 Abonnenten, sage ich mal, das ist schon eine kleine Hausnummer. Und deswegen, da bin ich schon ganz happy drum. Wie würde ich ihn beschreiben? Ich glaube, er hat so seine Nische gefunden. Ne? Es gibt ganz viele fantastische Podcasts, die sich über digitales Business und E-Commerce und Online- und Digital-Marketing und so weiter unterhalten. Und die sind dann in den jeweiligen Themen, dann in den Podcasts häufig auch viel, viel tiefer, als ich es eigentlich sein möchte. Jedenfalls in so einem Podcast. Mich interessieren dann eher so der Blick über den Tellerrand, ne? Also eher auch so gesellschaftliche Themen, was passiert mit dem Digitalen. Jetzt auch ganz jung ist heute eine neue Folge erschienen zum Thema künstliche Intelligenz und kritische juristische Würdigung. Wie wird es in Zukunft aussehen, wenn wir da reguliert werden und so. Also solche Themen, die interessieren mich sehr. Und da gibt es tatsächlich nicht sehr viel. Also es wird viel gesprochen, aber es gibt da nicht so die Anlaufstelle. Ich glaube, dass der Podcast insgesamt, der ist auf dem Weg, wirklich so seine eigene Nische weiterzuentwickeln und Leute zu binden. Und das sieht man auch deutlich an den, nicht nur an den Abozahlen, sondern vor allem auch, wenn ein neuer Podcast kommt, dass dann auch die Hörerinnen und Hörer nicht nur den neuen hören, sondern auch gleich noch zwei, drei andere hinterher.
Und wenn du bist ja Autor, hast, glaube ich, 13 Fachbücher geschrieben, bist Hochschuldozent, jetzt der Podcast. Wie sehr unterscheiden sich diese Kanäle, also vielleicht auch von deiner Methodik, von der Vorgehensweise?
Ja, total. Also ich bin ja so ein liberaler Freigeistdenker und da ist der Podcast ganz, ganz vorne dran. Ja, also deswegen ist das so meine Leidenschaft. Wenn du ein Buch schreibst, immer scheiße. Buch hast du Buch immer Exposé schreiben, da musst du eigentlich die 350 Seiten schon vorausdenken, dann musst du den Verlag überzeugen, dann sei ja der Verlag, der Lektor dann noch was dazu oder der Programmleiter und dann musst du schreiben und recherchieren und jeder Satz muss irgendwie recherchiert sein und dann wird dagegen gelesen und redigiert und so weiter und so fort. Aber im Podcast nicht, ne? Mikro an, Thema schon vorbereitet, im Kopf schon zurechtgelegt, dann mache ich mir dann halt so meine Mindmaps, das ist relativ zügig gemacht, die lege ich mir auf den Bildschirm und dann arbeite ich mein Mindmap da eigentlich ab. Und das entspricht so meiner freigeistigen Haltung kolossal. Und das macht dann natürlich, also ja, da bin ich happy mit, ja. Ich bin einfach happy damit.
In der Startup-Szene sprechen wir immer von KPIs. Ne? Was wären so KPIs? Was würdest du sagen, wann ist der Podcast erfolgreich? Wann bist du zufrieden?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin zufrieden, wenn ich mir ein Thema vorgenommen habe und wenn ich das systematisch und strukturiert und in verständlichen Worten aufgezeichnet habe, dann bin ich zufrieden. Das ist ein weicher KPI. Ein harter KPI ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ob der nun der neue heute 1000 Downloads bringt oder 900 oder 1500 oder vielleicht auch nur 600, das gibt's auch. Irgendwo, das nehme ich wahr, aber ich habe mich so ein bisschen davon distanziert, mich dadurch beeinträchtigen zu lassen, beziehungsweise geschweige denn das Programm für die nächste Folge irgendwie davon abhängig zu machen. Ne? Also ich habe so gelernt, dass irgendwie eigentlich es viel, viel wichtiger ist, was möchte ich eigentlich so als Botschaft rübergeben, was möchte ich so in meinem Thema machen und wenn ich das mache, bin ich authentisch, dann bin ich auch begeistert. Ich glaube, dass ich dann auch begeistert rüberkomme übers Mikro. Und das ist eigentlich viel, viel wichtiger, dass ich ein paar Menschen mitnehme auf meinem Gedankenweg und weniger jetzt sage, hey, super, ich habe jetzt Mediadaten, 50.000 Downloads am Tag, jetzt hier, keine Ahnung, Rewe schaltet bei mir Anzeigen oder was. Also das ist mir in der Tat nicht wichtig. Aber ich muss natürlich auch sagen, ein Satz dazu, dass ich bin in einer luxuriösen Position, weil ich muss davon nicht leben. Ne?
Nee, total nachvollziehbar, ja. Vielleicht inhaltlich nochmal, der Titel sagt es ja, also da irgendwas mit digital. Digital ist schon ein großes Feld, irgendwas macht das Feld wahrscheinlich noch größer. Wo sind denn da die Leitplanken oder die Grenzen dessen, über das du sprichst? Also und was sind da vielleicht auch Themen, über die du nicht sprechen möchtest?
Ja, also in den letzten Jahren vor allem, über die ich spreche, das sind Themen, die sich mit der Transformation beschäftigen, insbesondere vor allem von Unternehmen und auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil wir alle beobachten, wie die neuen und digitalen Technologien einfach ja auch unsere Arbeit verändern, ja, und Stichwort ChatGPT, ein sehr aktuelles Beispiel. Und deswegen ist dieses Thema so mein Leitthema. Und das digitale Transformationsthema ist unfassbar breit, ja, so unfassbar breit. Und ich betrachte es stark durch eine unternehmerische, durch so eine Startup-Brille, ja, um auch für mich so zu identifizieren, Mensch, gibt es da so Ideen, die, wenn ich sie durchdenke, alleine als Host oder mit einem Gesprächspartner, die man vielleicht weiterentwickeln könnte. Vielleicht könnte daraus ein Artikel entstehen, Blogartikel oder vielleicht sogar ein Produkt und eine Kooperation oder vielleicht sogar mit dem Gesprächspartner was gemeinsam. Also das finde ich sehr spannend. Insofern ist das für mich auch so meine eigene Weiterbildung. Mhm. Worüber ich nicht so sprechen möchte, sind vor allem die technischen Themen tatsächlich, also die tieftechnischen Themen. Das machen wir nachher im KI-News-Talk hier und da immer mal. Aber ich möchte nicht über Prozessautomatisierung und Workflows und sowas sprechen oder über, wie Zalando sein Geschäftsmodell jetzt irgendwie mit KPIs und AB-Testings weiterhin optimiert oder so. Ne? Oder ich habe jetzt einen von Snox gehört beispielsweise auch das ist für Freaks, ja. Also das ist so für Leute, die, ja, Freaks im positiven Sinne, die genau diesen Job machen und genau das brauchen und genau davon lernen wollen.
Also eine spitzere Zielgruppe wahrscheinlich dann, ne?
Ja, genau. Sehr, sehr spitze Zielgruppen. Und da möchte ich gerne, und zwar ganz bewusst breiter aufgestellt werden. Deswegen, ja, Profcast, irgendwas mit digital.
Und wir reden ja im Marketing immer von Personas, ne? Du bist ja, kommst ja auch aus dem Marketing letztendlich. Wie ist das mit der Zielgruppe? Du hast ja vorhin gesagt, ja, du hast ein Newsletter, du hast Feedback eingesammelt, da hast du wahrscheinlich ein relativ gutes Bild von deiner Zielgruppe, ne?
Ja, wenn ich das mal hätte, Jan. Also nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Okay. Also ich habe vor allem ja meine Newsletter-Adressen. Die knapp 6000, da kenne ich sehr, sehr viele. Und sehr viele geben mir auch ehrliche Antworten, wenn ich etwas wissen möchte oder eine Frage oder eine Umfrage mache oder sowas. Also insofern ist das so, dass das so meine Kernpersona sind. Das sind so, ja, ich will jetzt nicht von Fans reden, das wäre vermessen, ja. Das sind die, die ich kenne, die mich schätzen, die ich schätze. Deswegen sind die Informationen, die ich daraus bekomme, vor allem primär wichtig. Über die Zielgruppe jetzt meiner oder der Abonnenten des Profcasts selber weiß ich ja herzlich wenig. Also das wissen wir ja alle. Wir kennen die eigentlich gar nicht. Und ich kriege auch wenig Feedback, wenn ich sage, hey Leute, schreibt mir mal eure Fragen, schreibt mal eure Themen. Da kommt da nichts. Ja.
Okay.
Schon immer. Ja. Ich bin so Camper-Typ. Und hören so ein paar Camper-Podcasts und so, weil die sagen, hey Leute, wir wollen nächstes Mal so über Lithium-Batterien im Wohnmobil reden und sowas, ja. So, dann nächste Woche sagen, wir haben 400 Zuschriften gekriegt über Lithium-Batterien und so, und die ackern wir jetzt mal durch. Da sage ich immer, wie machen die das? Ja. Also, wenn ich sage, hey Leute, wir wollen über Transformation sprechen, wie motivierst du dich, wenn du 12 Stunden vorm Rechner hängst und sowas, ne, kommt da nichts. Also, das ist so ein Punkt, wo ich so sage, irgendwie so, warum ist das so bei mir? Oder ist das überall so? Ich weiß, dass es oft so ist. Aber ich kann das nicht erklären. Deswegen weiß ich eigentlich konkret über die Download- und Abonnenten-Zielgruppen wenig.
Muss vielleicht kontroverser werden, ne? Ich weiß nicht genau.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber vielleicht damit nochmal verbunden die thematische Frage. Ich hatte ja gerade schon gefragt, wo die Leitplanken sind. Wie ist das denn so mit, weil Digitalisierung, viele Menschen nehmen da ja auch Ängste wahr, ne? Jetzt gerade auch KI bringt ja so eine ganze Reihe an unbekannten Parametern noch. Sind das Themen, die du thematisierst?
Ja, total. Ja, total. Also ich betrachte ja eben nicht nur so die Chancen, sondern ja vor allem auch die Risiken. Ich habe dann immer so, das ist aber so eben von meiner, sage ich mal, situativen Stimmung so abhängig, womit ich mich gerade inhaltlich sehr tief beschäftige. Manchmal sind es dann eher die Chancen, aber auch häufig die Risiken. Und jetzt habe ich, der heute erschienen ist, der beschäftigt sich sehr stark mit den Risiken, mit Gesprächspartnern. Der nächste ist geplant, wo ich dann monologisch dann auf die Risiken selber eingehe. Also ja, das tue ich, habe ich auch in der Vergangenheit getan. Und interessanterweise, das kommt immer super gut an. Ja? Also wenn ich sage, hey, es gibt ChatGPT, das ist aber total scheiße, weil das macht ja die Welt kaputt und dein Hirn wird weich, dann finden das immer alle ganz toll. Also viele finden das toll, weil sie denn darin eine, sag ich mal, emotionale Bestätigung ihrer eigenen Ängste wieder empfinden. Und wenn das natürlich ein Prof sagt, dann sagt er, ja, okay, der hat ja sowieso recht und dann wird das schon passen. Wenn ich aber sage, hey, guck mal, damit kannst du jetzt irgendwie Social Media Marketing auf nächstes Level heben, ja, du kannst in der gleichen Zeit 100 Artikel schreiben statt nur 10, dann sagen die, okay, ja, das will ich ja gar nicht. Also insofern ist das schon ein Indiz so, dass wenn ich dann Feedbacks bekomme, vor allem dann auf diese kritischen Themen Feedbacks bekomme, liegt vielleicht auch daran, dass jemand einen sehr, sehr starken Bestseller da mal auf dem Markt hatte, vor 7, 8 Jahren, so ist das erschienen. Und vielleicht liegt es ja daran. Who knows?
Und so deine persönliche Einstellung, wenn du jetzt mal so Chancen und Risiken gegenüberstellst, Digitalisierung, wie ist so dein persönlicher Blick da drauf?
Naja, also ich bin ja so auch stark unternehmerisch denkend und mache da ja auch sehr, sehr viel, auch mit meiner Hochschule und mit meinen Studierenden und so weiter, ganz stark so dieses unternehmerische Denken, da suche ich natürlich die Chancen. Ne? Und wenn dann Technologien entstehen, wo ich so sage, okay, damit lassen sich Chancen realisieren, die andere noch nicht auf dem Schirm haben, dann versuche ich das voranzutreiben und dann stelle ich mir zunächst erstmal nicht die Frage der Risiken. Das kommt im Laufe der Zeit, ja. Also wie ChatGPT habe ich jetzt im November nicht gesagt, irgendwie, oh, das wird jetzt aber alles ganz schlecht oder so. Ich habe es mir erstmal angeguckt, habe es erstmal in unzähligen Use Cases angewandt, auf die eigenen Projekte angewandt, habe gesehen, okay, jetzt kenne ich so weit, dass ich sagen kann, das ist nicht alles ganz toll. Und je länger ich mich jetzt damit beschäftige, komme ich auch tatsächlich dann dazu, dass ich sage, okay, es gibt Use Cases, wo das wirklich auch Bullshit ist. Mhm. Aber das kriegt man erst raus, wenn man sich damit beschäftigt. Und deswegen hält sich das eigentlich immer so die Waage. Am Anfang bin ich immer sehr euphorisch und dann so langsam baut sich dann der Realismus dann im Alltag auf. Und insofern glaube ich, hält sich das bei mir immer so die Waage.
Du hast ja eben deine Gesprächspartner schon mal kurz angerissen. Magst du mal was sagen zu deinen Gästen und Gästinnen? Weil ich habe gesehen, es wechselt sich immer so ein bisschen ab. Ne? Du hast also immer wieder Folgen mit Gesprächspartnern, aber dann wieder welche ohne, ne?
Ja, genau. Also gerade in diesem Jahr habe ich das so ein bisschen im Wechsel gemacht. Ich habe also schon durchaus auch monologische Geschichten gemacht, um dieses Thema der digitalen Transformation stärker in den Vordergrund zu schieben. Habe dann natürlich oder beobachte natürlich, okay, was kommt eigentlich so eher an? Eher das monologische Format, wo ich auch wirklich eine Stunde labere, ja. Also, okay, wo ich mich so sage, wer hört sich sowas an, ja. Aber ich fange dann an und höre, kann nicht aufhören, gucke auf die Uhr, oh, sag ich, Mist, jetzt muss ich aufhören. Also, oder sind es eher so die dialogischen Geschichten und all die, die Podcasts machen, wissen und auch ja so ein bisschen so die, sage ich mal, oberflächliche Studienlage belegt es ja auch, dass die dialogischen Formate die Formate der Wahl sind, die kommen sehr gut an. Und darauf kriege ich auch das häufigste Feedback. Ne? Aber interessant, von der Media, also von den Aufrufzahlen, also den Downloadzahlen der Podcasts, die ich monologisch halte, und der Mediatime, wie lange sie draufbleiben, sind die völlig identisch. Teilweise sind die monologischen sogar, haben eine höhere Mediatime, wo ich so denke, irgendwie so, okay, wo ich so denke, Mensch, wird es keiner hören, hören sich das doch Leute an. Und das liegt vielleicht auch so daran, dass so, ich bin ja großer, wirklich großer Podcast-Fan, ich höre ganz viele andere Podcasts, dass ich die auch so wahnsinnig gern höre. Heute bin ich mit dem Fahrrad aus Mannheim nach Weinheim nach Hause gefahren von der Hochschule. Da bin ich so 40 Minuten unterwegs und dann Stöpsel rein und dann höre ich mir halt einen Podcast an und so, weißt du? Und je monologischer der ist, also ja, umso spannender finde ich den, weil er mich dann in so eine Trance zieht. Vielleicht ist es das. Ja, vielleicht ist es so das, so dieses Trance-Labern, das dann tatsächlich dazu führt, dass es gleichwertig zu den dialogischen Formaten ist.
Das ist vielleicht eine gute Brücke zu der Frage, welche Folgen sollte man mal hören, um bei dir so einen guten Anfang zu finden? Du hast ja vorhin gesagt, die Leute hören dann gerne auch mehrere Folgen, wenn sie einmal den Podcast entdeckt haben, mehrere andere Folgen noch. Aber was sind so gute Einstiegsfolgen? Welche würdest du empfehlen?
Das ist so, als ob du jetzt einen Autor fragst, der 100 Bücher geschrieben hat, welches Buch würdest du empfehlen? Ja, also jedes,
es gibt wahrscheinlich verschiedene Blicke drauf, ne, womit man anfängt, ja.
Ob
man
sagt, total,
ganz vorne.
Total.
Ich glaube, also ganz vorne anzufangen macht wahrscheinlich wenig Sinn, ne?
Um Gottes Willen, nein. Ja. Das sind die schrecklichsten Dinger. Also das hören, glaube ich, nur noch die übelsten Freaks und Fans, ja, irgendwie so, die irgendwie seit Jahren schon hinter mir herstalken möchten oder sowas, ja. Ich glaube, also meine Empfehlung ist tatsächlich, hör den aktuellen. Geh rein, guck auf den Podcast, guck, da oben werden dir in den bei Spotify und Co. und Apple Podcasts immer der die aktuelle Folge angezeigt. Einfach mal reinklicken, mal gucken, mal horchen, mal gucken, wie mit meiner Stimme klarkommt, wie mit dem Thema klarkommt. Und wenn das Thema langweilig ist, einfach mal runtergehen. Da kommen noch viele weitere spannende Themen. Aber grundsätzlich beschäftigen sich alle mit der Transformation und mit Geschäftsmöglichkeiten und mit den Risiken auch, die damit verbunden sind für die Menschen und Mitarbeiter in den Unternehmen selber auch. Und da wirst du auf jeden Fall fündig, ja.
Ja, ich hatte gedacht, du hast eine ganze Reihe gestartet, glaube ich, eine fünfteilige Reihe, ne, zum Thema digitale Transformation, Digitalisierung genau. In Deutschland ja. Und so weiter. Ich dachte, das wäre vielleicht auch ein guter Einstieg. Ich weiß nicht.
Also das ist ein super guter Einstieg, klar, weil es auch die aktuellsten sind. Mhm. Ne? Und weil sie wirklich ganz, ganz, ganz neu sind und weil sie auch wirklich die einzigen sind, die ich monologisch gemacht habe in den letzten 3 Jahren.
Und vielleicht damit verbunden, Digitalisierung Deutschland, der Titel heißt Abfahrt oder Ankunft, sagen wir da deinen Blick drauf.
Ja, super, super geil. Da habe ich auch einen phänomenalen Gesprächspartner, der in Texas mit einem Start-up-Unternehmen arbeitet, ein Deutscher. Also der Blick da drauf ist, ich sag mal, es tut sich viel. Wenn man so in den Szenen drin ist, auch in der Startup-Szene, tut sich unglaublich viel. Viele junge Menschen haben unglaublich coole Ideen, jetzt auch gerade mit dem KI, im KI-Sektor, da passiert unglaublich viel. Da wird viel, viel Neues. Viele Pflänzchen werden da jetzt erwachsen. Geld ist jetzt auch ein bisschen mehr da als noch vor 10 Jahren. Also darum bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da hingehen. Dass wir natürlich aber politische, auch ökonomische, also damit ja auch finanzielle Herausforderungen haben, um jetzt insbesondere im Startup-Sektor im Bereich der neuen Technologien mal richtig Vollgas zu geben, das wird sich, glaube ich, in den nächsten 100 Jahren nicht ändern. Mhm. Da sind die Chinesen weit vorne weg, die werden auch das Silicon Valley, also Nordamerika da auch überholen und die Japaner sind in der Robotik ganz, ganz vorne dabei. Also da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr so dahinterher, aber es ist nicht alles so schlecht, wie die Medien es letztendlich tun, obwohl ich das durchaus auch kritisch sehe. Also da darf ruhig deutlich, deutlich noch mehr passieren. Ob das nun so durch so Typen wie Frank Thelen stattfindet, wage ich zu bezweifeln. Volkswirtschaft und Unternehmen entwickeln sich nicht durch Selbstdarsteller, auch wenn das hier und da notwendig ist. Aber ein Google und ein Facebook oder ein Meta heute sind nicht durch Selbstdarsteller groß geworden, sondern weil sie einfach gute Produkte gemacht haben und die erfolgreich vermarkten konnten. Und das muss die Botschaft sein. Leute, macht gute Produkte und guckt, dass ihr die so schnell wie möglich vermarktet.
Das ist ein toller Appell, weil wir sprechen ja an dem Tag, wir nehmen an den Tag auf, wo bekannt wurde, dass Deutschland jetzt in einer Rezession ist. Ne? Also ja. Das ist, also von daher vielleicht auch vor dem Hintergrund, das Thema Digitalisierung kann man, glaube ich, gar nicht ernst genug nehmen, weil es gibt ja nicht viele andere Geschäftsfelder, in denen man irgendwie so eine krasse Chance eigentlich schlummern hat, die vielleicht dann aber durch Regulatorik oder sowas oder durch Datenschutz oder was immer die Rahmenbedingungen sind, die das vielleicht auch ein bisschen verhindern, dass das so durchstartet, ne?
Ja, natürlich, klar. Aber guck mal, wir haben ja zwei Einhörner. Das sind ja die Milliardenunternehmen, also die eine Kapitalbewertung von 1 Milliarde haben. Das ist einmal DeepL aus Köln. Das kennt jeder, den Übersetzungsdienst, ja, die auch wirklich weltweit richtig, richtig Gas geben. Mhm. Und wir haben hier in Heidelberg, das ist hier 10 Kilometer von mir entfernt, Luftlinie, haben wir Aleph Alpha,
die hoffentlich,
ne? Ja, genau, ne? Die hoffentlich bitte hier bleiben, ja. Aber das sieht nicht so gut aus. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben da schon tolle Unternehmen, die trotz Datenschutz, trotz DSGVO, trotz mangelnder Milliardeninvest, zu Beginn jedenfalls, doch Vollgas gegeben haben. Ich denke, dass da einfach, ja Mensch, dass das einfach dann so die Idee ist. Ich glaube aber vor allem auch die Visionen. Alle Großunternehmen, also gerade die GAFA-Unternehmen, ne, die Amazon und Co., die Jungs hatten Visionen. So, der eine wollte Weltcommunities machen, der andere will im Weltraum fliegen und der andere wollte Elektroautos bauen und der dritte wollte irgendwie das Internet durchsuchbar machen und so weiter. Also eigentlich alles ganz so triviale Bedürfnisse, aber immer mit einer Vision verbunden. Mhm. Und ich glaube, dass Vision schon ein ganz wichtiger Hebel ist, wirklich für sich vor dem geistigen Auge und im geistigen Kopf sich ein Bild zu zeichnen, wie man die Welt sehen kann. Ich glaube, das ist so ein Treiber für die intrinsische Motivation. Und wenn man so dann auch intrinsisch motiviert ist, dann geht das auch richtig darüber. Oder guckt der Gorilla an, ja? Mhm. Also weil du denkst, wie mit Fahrrad Zeugs innerhalb von 2 Minuten rausbringen, ja. Eigentlich, wenn du dafür bei der Deutschen Bank Geld haben willst, ja, und einen Businessplan schreibst, die lachen dich aus. Mhm. Aber der hatte einfach eine Vision, ja, und durch Hürden und Tiefen und so weiter, alles drüber, und man hat ja auch nicht alles richtig gemacht, aber trotzdem auch so ein Einhorn, ne?
Ja, bei Gorillas hätte wahrscheinlich das ein bisschen mehr Auslachen zu einem richtigen Zeitpunkt auch geholfen sogar, ne? Dann wären die vielleicht einen anderen Weg gegangen, aber ich habe so grundsätzlich den Eindruck, dass wir schon viele Gründerinnen und Gründer haben, die große Visionen haben. Ich glaube, es ist dann eher, man muss dafür sorgen, dass die Chancengleichheit da ist, ne? Dass du, wenn du dann auf der internationalen Bühne spielst, dass du hier nicht irgendwie, keine Ahnung, 30% mehr Energie an Bürokratie verlierst oder so.
Ja, natürlich, ja, das ist natürlich ja klar. Also ich meine, ja, aber selbst wenn du in den Staaten bist, hast du auch eine Bürokratie. Mhm. Also so ohne Bürokratie geht's ja nicht, ob du 30 oder 20%, das ist egal, du hast sie auf jeden Fall immer, ne?
Naja, nur das halt auch, ne, also das größte Digitalunternehmen von einem Deutschen gegründet sitzt in Kanada, ne, Shopify. Das heißt, das darf man, also das sind halt immer so Merkmale, finde ich. Wer weiß, wenn der Tobias Lüttke das hier gemacht hätte, was daraus geworden wäre. Keine Ahnung, ja. Also das muss ich wahrscheinlich auch drüber zu reden.
Wer weiß. Ja, na, ja, klar, ich meine, klar. Ja, aber nichtsdestotrotz, was wir in Deutschland, glaube ich, brauchen, ich wiederhole mich da jetzt, aber ich möchte deswegen umso wichtiger nochmal betonen, ist einfach die Vermarktung. Ja? Mhm. Wir müssen einfach gucken, dass wir sagen, okay, so schnell wie möglich in die Beta gehen und dann sofort gucken, wie vermarkte ich das? Und das ist schwierig, weil wenn ich jetzt ein technischer Entwickler bin und entwickle eine Software, dann habe ich keine Ahnung von Vermarktung oder besser, ich könnte Ahnung davon haben, habe aber keine Zeit dafür, weil ich muss das Ding entwickeln. Mhm. So. Also deswegen, also diese Vermarktungsnummer, die ist schon echt verdammt wichtig. Ja, durch die Gegend tingeln, wirklich. Also ich kenne so viele Startups, die wirklich dann permanent durch die Türen geklingelt sind und so und dann es auch geschafft haben, dann ihr Ding zu vermarkten, ja. Mhm.
Du, dann vielleicht noch eine schwierige Frage. Ich habe versucht, die Frequenz deines Podcasts rauszulesen. Also was denn so die Veröffentlichungsrhythmen sind. Das ist mir noch nicht ganz gelungen. Kannst du mir das erklären?
Also angekündigt ist er ja, oder geplant ist er immer 14-tägig. Ne?
Aha.
Und das kriege ich in 90% der Zeit des gesamten Jahres auch ganz gut hin.
Mhm.
Nur in der letzten Zeit, dieser Podcast heute, der brauchte jetzt 7 Wochen, bis er erschienen ist.
Mhm.
Und das lag... Hat auch einen Grund, ja. Also es war einfach 2 Wochen Osterferien in Baden-Württemberg, dann war ich 2 Wochen krank und habe ich einfach so viel zu tun gehabt mit diesem ganzen KI-Gedöns, dass ich einfach keine Ruhe hatte, das zu machen, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du da keine Ruhe für hast, dann machst du es auch nicht. Aber die nächsten 2 sind schon im Kasten, also den Rhythmus kann ich zumindest in den nächsten 4 Wochen wieder einhalten.
Ich dachte, die Taktik war eher, dass du gesagt hast, naja, wenn mir Leute schon kein Feedback geben, dann gucke ich mal, ob es ihnen auffällt, dass ich nicht da bin und sie schreiben mir Protestbriefe. Ja.
Ach so, ja. Nö, den Protest habe ich nicht gekriegt. Ja. Ich glaube, es hat mich auch keiner vermisst, aber als es heute erschienen ist, Dann habe ich natürlich die Zahlen verfolgt, die Abrufzahlen und so weiter, und die sind genauso, als ob wie die letzten auch. Also nicht, dass die Menschen darauf gewartet haben, aber ich glaube schon, der erscheint ja dann immer am Donnerstag morgens um 5 Uhr und da sind dann morgens um 7 Uhr sind schon die ersten 400 Downloads da auf dem Weg zur Arbeit oder beim Rasieren oder beim Duschen oder sowas. Also insofern, liebe Leute, wenn ihr gerade das heute Morgen aufgerufen haben, vielen Dank dafür.
Cool. Du, das fand ich sehr erfrischend, Gerald, muss ich sagen. Also wirklich ein tolles Format. Du hast gerade gesagt, du hörst selbst auch viele Podcasts. Gibt es da Empfehlungen, die du loswerden möchtest?
Ich sage einfach, was ich gerade aktuell höre. Ich höre gerade ganz viel über Doping.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Es liegt wahrscheinlich an den Leuten. Es gibt von der ARD, übrigens, die ARD macht fantastische Podcasts mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der kommt auch von der ARD, da heißt Geheimsache Doping, mit der Kerstin Hermes, die fantastisch ist, wie ich finde, und der Hajo Seppelt, weltweit einer der führenden Doping-Journalisten. Und die gehen dann so die ganzen Jan Ulrichs und Ben John in den 90er, 80er Jahren, ihr wisst es noch, so durch und mit Originalinterviews, die sind ganz, ganz, ganz toll gemacht. Also die begeistern mich ohne Ende. Kevin allein im Marketing, cooler Typ, gestartet, auch gut erfolgreich, höre ich gern digital kompakt und mit Joel natürlich, ja, wenn es mal in die Tiefe gehen soll. Finde ich super. Hin und wieder höre ich den OMT von Mario beispielsweise, ein Online-Marketing-Podcast. Hin und wieder lande ich bei den OMR-Leuten.
Mhm.
Dann höre ich auch regelmäßig den Camper-Style-Podcast von den beiden, die so trocken sind, aber trotzdem so informativ, dass es einfach wiederum inhaltlich sehr spannend ist. Und vielleicht noch einer und dann natürlich als Musikfan den Metal Hammer Podcast.
Ja. Schön. Ah, das ist ein schönes Potpourri. Da kann ich mir vorstellen, macht Fahrradfahren auch Spaß, ne?
Ja, da macht cool. Fahrradfahren Spaß, ja. Und natürlich alles, was mit meinem Lieblingshobby Eishockey zu tun hat, also als Zuschauer, natürlich die Adler Mannheim und so weiter, da gibt es 3 Podcasts. Also da bist du dann in der Saison schon echt mit beschäftigt.
Krass. Cool, Gerald, du, das hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nein.
Nein, kurz und knapp. Cool, du, da hat es mich wirklich sehr gefreut. Wir bleiben in Kontakt. Vielleicht machen wir nochmal eine Follow-up zum nächsten Podcast, zu deinem zweiten Podcast, ne?
Sehr gerne, ich würde mich sehr freuen.
Cool, danke dir und bis bald, ja?
Danke, Jan. Ciao, ciao. Ciao.
Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
Ja, das war also Gerald Lemke, der Podcast-Host des Profcast, irgendwas mit Digital-Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber ich fand das ein sehr erfrischendes Gespräch. Ich würde mir fast wünschen, alle Hochschuldozenten und Professoren wären so agil und so aktiv wie Gerald und so vor allem so vorwärtsgewandt. Ich fand das wirklich ein tolles Gespräch. Wir haben uns schon auf eine Fortsetzung verabredet, denn wie gesagt, Gerald hat auch noch einen zweiten Podcast, den, wie gesagt, zum Thema KI. Also auch das sicherlich ein spannender Podcast, den man hören sollte. Wir verlinken den schon mal in den Shownotes. Wenn ihr reinhören möchtet, findet ihr den Link dazu auf jeden Fall in den Shownotes. So, das war's von meiner Seite. Euch erstmal einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr Lust und Zeit habt und Muße, dann gerne mal bei uns auf der Plattform vorbeischauen, www.startupinsider.de. Wir veröffentlichen ja dauernd Updates und Neuigkeiten. Da tut sich ziemlich viel. Ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene mit allen Gründerinnen, Gründern, Startups, Business Angels, Investoren, alle Podcasts, die man hören sollte, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Also wir bauen quasi die Infrastruktur der deutschen Startup-Szene. Wir freuen uns einerseits über Feedback, über vielleicht Vorschläge von euch, über Dinge, die ihr vielleicht vermisst oder auch gerne Dinge erwähnen, die ihr besonders gut findet, die wir auf keinen Fall ändern sollen. Und wir suchen aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, mit uns daran zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr auf der Suche sein solltet nach einer tollen Herausforderung in einem tollen Team, in einem tollen Büro, mitten im Herzen von Berlin in der Nähe vom Humboldthain, also diesem wunderschönen Park hier in Berlin, dann gerne bei uns melden. Auf der Webseite findet ihr alle offenen Jobs und wenn da nichts dabei sein sollte und ihr trotzdem richtig Bock habt auf die Startup-Szene und oder auf uns, dann gerne melden. Wir gehen auch so mit euch ins Gespräch. Das war's jetzt. Euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns Montag wieder. Morgen wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Ihr kennt das schon, sie lädt immer Autorinnen und Autoren ein, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden, die Bücher veröffentlichen, die eigentlich jeder lesen kann. So, jetzt aber wirklich Schluss mit mir. Euch ein tolles Wochenende. Wir hören uns Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.